Übertritt in die geistige Welt am 13. August 1847. Mit der nachstehenden Kundgabe begannen die umfangreichen Eröffnungen über Bischof Martin. Sie wurden fast täglich fortgesetzt bis zum Abschluss am 11. Oktober 1848. Ein Bischof, der auf seine Würde große Stücke hielt und ebenso viel auf seine Satzungen, ward denn einmal zum letzten Male krank. Er, der selbst noch als ein untergebener Presbyter des Himmelsfreuden mit den wunderlichsten Farben ausmalte, er, der sich gar oftmals völlig erschöpfte in der Darstellung der Wonne und Seligkeit im Reiche der Engel, aber daneben freilich wohl auch die Hölle und das leidige Fegefeuer nicht vergaß, hatte nun als selbst schon ein beinahe 80-jähriger Greis noch immer keinen Wunsch von diesem, seinem oft angepriesenen Himmel Besitz zu nehmen. Ihm wären noch 1000 Jahre Erdenleben lieber gewesen als ein zukünftiger Himmel mit allen seinen Wonnen und Seligkeiten. Daher denn unser erkrankter Episkopus auch alles anwandte, um nun wieder irdisch gesund zu werden. Die besten Ärzte mussten stets um ihn sein. In allen Kirchen seiner Diözese mussten Kraftmessen gelesen werden, und alle seine Schafe wurden aufgefordert, für seine Erhaltung zu beten und an seiner Statt fromme Gelübde gegen Gewinnung eines vollkommenen Ablasses zu machen und auch zu halten. In seinem Krankenlagergemache ward ein Altar aufgerichtet, bei dem vormittags 3 Messen zur Wiedergewinnung der Gesundheit mussten gelesen werden. Nachmittags aber mussten bei stets unausgesetztem Sanctissimum die 3 frömmsten Mönche in einem Fort das Breviarium beten. Er selbst rief zu öfteren Malen aus: O Herr, erbarme dich meiner, heilige Maria, du liebe Mutter, hilf mir. Erbarme dich meiner fürstbischöflichen Würden und Gnaden, die ich trage zu deiner Ehre und zur Ehre deines Sohnes. O verlasse deinen getreuesten Diener nicht, du alleinige Helferin aus jeder Not, du einzige Stütze aller Lebenden. Aber es half alles nichts. Unser Mann verfiel in einen recht tiefen Schlaf, aus dem er diesseits nicht mehr erwachte. Was hier mit dem Leichnam eines Bischofs alles für hochwichtige Zeremonien geschehen, das wisset ihr, und wir brauchen uns darum dabei nicht länger aufzuhalten. Dafür wollen wir sogleich in der Geisterwelt uns umsehen und schauen, was unser Mann dort beginnen wird. Seht, da sind wir schon. Und seht, da liegt auch noch unser Mann auf seinem Lager, denn solange noch eine Wärme im Herzen ist, löst der Engel die Seele nicht vom Leibe. Denn diese Wärme ist der Nervengeist, der zuvor von der Seele ganz aufgenommen werden muss, bis die volle Löse von Seite des Engels vorgenommen werden kann. Denn alles geht da den ordnungsmäßigen Gang. Aber nun hat dieses Mannes Seele schon völlig den Nervengeist in sich aufgenommen, und der Engel löst sie soeben vom Leibe mit den Worten Hephatha. Das heißt, tue dich auf, du Seele. Und du Staub aber sinke zurück in deine Verwesung und zur Löse durch das Reich der Würmer und des Moders durch sie. Amen. Nun seht, schon erhebt sich unser Bischof, ganz wie er gelebt hatte, in seinem vollen Bischofsornate und öffnet die Augen und schaut erstaunt um sich und sieht außer sich niemanden, auch den Engel nicht, der ihn geweckt hat. Die Gegend ist nur in sehr mattem Lichte, gleich dem einer schon ziemlich späten Abenddämmerung, und der Boden gleich einem dürren Alpenmoose. Unser Mann erstaunt nicht wenig über diese sonderbare Bescherung und spricht nun mit sich: Was ist denn das? Wo bin ich denn? Lebe ich noch? Oder bin ich gestorben? Denn ich war wohl sehr stark krank. Und es kann sehr leicht möglich sein, dass ich mich nun schon unter den Abgeschiedenen befinde. Ja, ja, um Gottes Willen. Es wird schon so sein. O heilige Maria, heiliger Josef, heilige Anna, ihr meine drei mächtigsten Stützen, kommet, kommet und helfet mir in das Reich der Himmel. Er harrt eine Zeit lang, sorglich um sich spähend, von welcher Seite die drei kommen würden, aber sie kommen nicht. Er wiederholt den Ruf kräftiger und dort. Aber es kommt noch niemand. Noch kräftiger wird derselbe Ruf zum dritten Male wiederholt. Aber auch zum dritten Male vergeblich. Darob wird unserem Manne überaus bange. Und er fängt an, etwas zu verzweifeln. Und er spricht in seiner stets mehr verzweifelt werdenden Lage: Oh, um Gottes Willen, Herr, steh mir bei! Das ist aber nur sein angewöhntes Sprichwort. Was ist denn das? Dreimal habe ich gerufen und umsonst. Bin ich denn verdammt? Das kann nicht sein, denn ich sehe kein Feuer und keine Gott steh uns bei. Es ist wahrhaft schrecklich, so allein. Oh Gott, wenn jetzt so ein Gott steh uns bei herkäme und ich keinen Weihbrunnen dreimal konsekriert, kein Kruzifix. Was werde ich tun? Und auf einen Bischof soll, Gott steh uns bei, eine ganz besondere Passion haben. Das ist nun ja eine ganz verzweifelte Geschichte. Ich glaube gar, es stellt sich bei mir schon Säulen und Zähne klappern ein. Ich werde dies mein Bischofsgewand ablegen. Da wird Gott steh uns bei mich nicht erkennen. Aber auf das hin hätte Gott steh uns bei vielleicht noch mehr Gewalt über unser einen? Oh weh, oh weh! Was ist der Tod doch für ein schreckliches Ding? Ja, wenn ich nur recht ganz tot wäre, da hätte ich auch keine Furcht. Aber eben dieses Lebendigsein nach dem Tode, das ist es. Oh Gott, steh mir bei! Was etwa geschehen würde, so ich mich weiter begäbe? Nein, nein, ich bleibe. Denn was hier ist, das weiß ich nun aus der kurzen Erfahrung. Was aber nur ein rätselhafter Tritt weiter, vor oder rückwärts, für Folgen hätte. Das wird allein Gott wissen. Daher will ich in Gottes Namen und im Namen der seligsten Jungfrau Maria lieber bis auf den jüngsten Tag hier verharren, als nur um ein Haar breit. Vor oder rückwärts mich bewegen.